Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Freitag, der 9. September 2022 und es ist ein Tag, an dem ich frage, musste das jetzt sein? Musste das wirklich sein? Musste zum Ende dieser Woche auch noch Queen Elizabeth II. Sterben und mich vor die Herausforderung stellen, jetzt hier irgendwas dazu zu sagen? Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mir ist die britische Monarchie immer völlig wurscht gewesen. Ich fand es immer nett, dass es diese ältere Dame gab. Ich fand die auch sympathisch, aber ich habe keinen Bezug dazu. Und jetzt habe ich den ganzen Abend gestern diese pathetischen Nachrufe gelesen, dieses schleimscheißerische Geschwätz. Okay, es mag Leute geben, denen das wirklich was bedeutet. Das will ich überhaupt nicht absprechen. Aber ich selber, ich habe keinen Bezug dazu. Und ich möchte mich nicht einreihen in die Leute, die sagen, die Queen, sie war die Größte. Wir sind so traurig. Nein, ich war ein bisschen trauriger, als Hans-Christian Ströbele gestorben ist. Tut mir leid, das klingt eiskalt, aber vielleicht bin ich halt ein eiskalter Fisch. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Queen Elizabeth ist tot, mein Beileid. Rest in peace, ja. Und sie hat mit 96 Jahren Boris Johnson überlebt und dafür gebührt ihr Ehre, dass sie diesen Deppen überlebt hat. Jetzt kommt Liz Truss und sie hat geahnt, es kommt nicht besser, es wird eher noch viel schlechter, als es vorher war. Also jetzt kann ich das Feld Prinz Charles überlassen oder wer auch immer jetzt da kommt. So, es tut mir leid, dass ich hier jetzt nicht wahnsinnig bedeutungsschwangere Worte habe, aber man sollte sich auch nicht bemühen, bedeutungsschwangere Worte zu haben, wenn man sie nicht hat. Ich persönlich bin vor allem enttäuscht darüber, dass die Queen nicht unsterblich ist. Das möchte ich mal sagen. Als ich Kind war, dachte ich, Kohl sei unsterblich. Helmut Kohl. Ich dachte immer, der wird ewig leben. Und dann ist der auch irgendwann gestorben. Und als ich nicht mehr Kind war, habe ich geglaubt, Johannes Heesters sei unsterblich. Beide sind von uns gegangen. Gut, da muss man jetzt auch dazu sagen, das waren auch schnöde weltliche Männer. Was will man von denen schon erwarten? Die sterben halt irgendwann. Die Queen aber, eine Frau, genau wie unsere Queen Patricia Schlesinger, das ist doch eine, die ewig lebt. Der hätte ich zugetraut, dass sie uns allen zeigt, wie man unsterblich wird. Und jetzt stirbt die auch. Also Schlesinger lebt noch, aber die Queen ist tot. Einfach so. Und ich glaube, jetzt, da die Queen tot ist, bin ich wirklich erwachsen. Ja, ich glaube, das ist der Moment, in dem ich erwachsen geworden bin. Die Frau, die 15 Premierminister überlebt hat, die schon da war, als wir hier in Deutschland keine Mauer hatten und die immer noch da war, als die Mauer schon wieder weg war und die erst recht noch da war, als ganz viele neue Mauern aufgebaut wurden in Deutschland. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen nicht eurozentristisch, aber germanienzentristisch, sagen wir es so. Im Gegensatz zu unseren Königsdarstellern und ewigen Kronprinz-Knattermimen in Schloss Bellevue, genannt Bundespräsidenten, die über Bobbycars im Vorgarten stolpern und evangelische Fundamentalisten aus dem Osten ins Amt heben, nur weil sie mal irgendwas mit Stasi auswendig aufsagen konnten, im Gegensatz zu dieser Fraktion an Leuten, da muss man sagen, strahlte die Queen wirklich über alle hinweg. Ja, und ich dachte irgendwann, wer braucht einen Papst, wenn er die Queen haben kann? Ich meine, sie war die erste Monarchin, die Einkommenssteuer zahlte. Ja, da ist sie vielen FDP-Politikern einiges voraus. Nein, nicht, dass die Steuern hinterziehen, aber ich glaube, manche hätten schon Bock, keine zu zahlen. Also ist jetzt eine Unterstellung. Aber gut, so viel Spaß muss sein, auch an einem solchen Tag. Und sie ist immer kühl und distanziert geblieben, die Queen. Ja, das muss man ihr auch lassen. Weit entfernt von der volkstümelnden deutschen Betroffenheitsprosa, die man hierzulande drauf haben muss, um die Helene Fischer verseuchten Herzen der sogenannten Menschen zu gewinnen. Nach dem Tod von Diana zum Beispiel hat Elizabeth 5 Tage geschwiegen. Und alle dachten, was ist das eigentlich für eine eiskalte Braut, dass die nichts sagt. Und dann hat sie am 5. Tag eine wirklich beeindruckende Rede gehalten, mit der sie das gesamte britische Volk hinter sich brachte. Ich meine, die Frau war unterwegs. Bis 2011 hatte sie 129 Länder besucht. Ja, gut, das schaffen viele deutsche Durchschnittstouristen auch, aber sie kriegen es gar nicht mit und dachten, sie sind die ganze Zeit in einem Land, nämlich in Deutschland. Einfach nur, weil sie keine Fremdsprachen drauf haben. Jetzt aber kommt Prinz Charles, wenn ich das richtig verstanden habe, der Mann, der mit Blumen ausführliche Gespräche führt. Ja, ist wirklich wahr. Ich würde sagen, damit wäre er mutmaßlich an manch einer Waldorfschule gut aufgehoben. Ja, geradezu herzlich willkommen. Darum wünschen sich viele, dass die Generation Prinz Charles übersprungen wird und tatsächlich direkt Prinz William und seine Frau Catherine in den Buckingham Palace einziehen. Geht aber nicht, denn das Protokoll sieht vor, dass Thronfolge Generationenfolge ist. Und darauf hat die Queen Wert gelegt und daran kann man jetzt auch nichts mehr ändern. So, jetzt war also gestern der 8. September 2022 der D-Day. Ja, so nennt man den Tag, an dem die Queen stirbt. Und die nächsten 10 Tage sind vom Protokoll exakt durchgeplant, was wann zu passieren hat. Und mit diesen Details verschone ich euch jetzt, denn damit werden wir spätestens am Montagmorgen und ich glaube die nächsten 2 Wochen jeden Morgen hier zu tun haben. Verdammt nochmal, wenn die Queen stirbt, habe ich das Thema wochenlang an der Backe. Wo ist eigentlich Rolf Seelmann-Eggebert, wenn man ihn mal braucht, um diesen Podcast zu übernehmen? So, und jetzt zurück in das Land, das mich persönlich am meisten interessiert, weil ich die Politiker hier parodieren kann, nach Deutschland.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hier in Deutschland ist alles ein bisschen weniger glamourös als im Ausland. Wir haben keine Queen und auch keine Royal Family und eigentlich auch keine charismatischen Politikerinnen und Politiker. Obwohl, da wollen wir mal nicht so vorschnell sein. Es gibt einen, der sticht daraus. Das ist der Mann mit dem traurigen Hundeblick, der auch schlimmste Botschaften klar, verständlich und sympathisch erklären kann.
Ich sage Ihnen, Herr Bundeskanzler, stoppen Sie diesen Irrsinn aus Ihrer Koalition, solange wir die Zeit dafür noch haben. Herzlichen Dank.
Ah, wenn ihr jetzt sagt, Moment, das war doch wohl ein Irrtum, da haben Sie den falschen O-Ton eingespielt. Sagen Sie mal, haben Sie mal nicht wieder das drauf beim RBB, dass Sie die O-Töne im richtigen Moment in der richtigen Reihenfolge spielen können? Das war Absicht, das war Friedrich Merz und den meinte ich jetzt gar nicht mit dem Typen mit dem traurigen Hundeblick. Den Satz hier, den er gerade gesagt hat, mit dem Irrsinn stoppen, den hat er zur Kernenergie gesprochen, der Mr. Burns, der Politik. Oh, warte mal, hatte ich den Gag schon mal vor 2 Tagen? Egal, der ist so gut, dass man ihn auch 2-mal machen kann. Stell euch bitte Friedrich Merz vor und Mr. Burns daneben von den Simpsons, die sehen sich einfach fucking ähnlich und sind beide auch noch für Kernkraft. Friedrich Merz, muss man sagen, hat viele Blicke drauf, aber den traurigen Hundeblick, ich glaube, da müsste er nochmal sehr, sehr lange üben und in die Nachhilfestunde bei Robert Habeck gehen. Zur Vorbereitung auf den CDU-Parteitag werden wir heute noch mehr von und über Friedrich Merz hören, später im Interview. Von dem kriegt man aber auch einfach nicht genug. Also hätte Friedrich Merz, sagen wir mal, einen Podcast und bitte, Gott verschone uns, denn dieser Podcast hier muss erstmal richtig viele Hörer kriegen, bevor Friedrich Merz auch nur einen Hörer von mir kriegt. Aber wenn er einen Podcast hätte, schon allein aus Recherchegründen und aus Gründen der Komik, also ich würde ihn abonnieren. Würde er die Bibel als Hörbuch einsprechen, Friedrich Merz, ich würde es mir komplett anhören. Ja, Vater unser im Himmel und so. Ja, die richtige Stimme dafür. Aber jetzt zurück zum wirklich charismatischsten Politiker der Stunde. Dem, ja, wie soll man sagen, gefallenen Charismatiker. Dem gefallenen Engel der Ampel. Enkel noch nicht. Das wäre, wenn es hier eine Queen gäbe, die gerade verstorben wäre. Aber das ist nicht der Fall. Nein, es geht um Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Erst verkackt das bei Maischberger komplett und dann auch noch das Dilemma mit den halb abgeschalteten Atomkraftwerken. Das scheinen die AKW-Betreiber unserem Wirtschaftsminister jetzt auch ein bisschen übel zu nehmen. Und einer dieser Betreiber macht das, was den öffentlichen Diskurs hier in Deutschland derzeit am besten beeinflussen kann. Er schreibt einen offenen Brief. Ja, so macht man das heute, wenn man das vertraulich mitzuteilen hat, aber die gesamte Öffentlichkeit daran teilhaben lassen will, um den Shitstorm hervorzurufen und die ausgestreckten Zeigefinger direkt kollektiv ausfahren zu lassen.
Ah, guck, da gibt's einen offenen Brief. Das Schwein hat einen Fehler gemacht, sonst gäbe es keinen offenen Brief gegeben.
Ich bin mir absolut sicher, Alice Schwarzer hätte diesen offenen Brief auch sofort mit unterzeichnet. Zum Glück hat sie aber Mittagsschlaf gehalten und nichts davon mitbekommen. So bleibt uns das wenigstens erspart. Aber was genau steht jetzt in dem Brief?
In dem Brief des Energieversorgers Preußen Elektra, der das Kraftwerk Isar 2 betreibt, hieß es daraufhin pauschal, Kernkraftwerke eigneten sich technisch nicht für ein erneutes Wiederhochfahren, schon gar nicht innerhalb einer Woche. Auch fehlten Erfahrungen mit der erneuten Nutzung fast abgebrannter Brennelemente.
Das ist eben der Unterschied zum Bäckermeister seiner Bäckerei und dem Ofen dort, die Habeck allesamt bei Maischberger zu Tode zitiert hat. So einfach kann man ein Kraftwerk gar nicht wieder hochfahren. Und was sagt Habeck dazu?
Nun bezog Robert Habeck zu dem Schreiben Position. Die Darstellung von Preußen Elektra verwundere ihn, da der beabsichtigte Reservebetrieb mit den Technikern der Kraftwerksbetreiber mehrfach besprochen worden sei.
Hä, wie jetzt? Also die Techniker des AKW sagen ja und dann sagt die Führung in einem offenen Brief wieder nein? Ich komme gar nicht mehr mit. Also ich habe das Gefühl, da weiß ja die eine Hand nicht, was die andere tut. Das ist ja wie in der Ampelkoalition. Das sind auf jeden Fall nicht die optimalen Voraussetzungen, mit denen der Bundeswirtschaftsminister da in die Bundestagsdebatte gestern gegangen ist. Man muss sagen, die Haushaltswoche im Bundestag ist natürlich auch genau dramaturgisch perfekt aufgeteilt, nämlich so, dass nicht alle Highlights an einem Tag gleich rausgehauen werden. Das ist ein bisschen wie bei einem Festival. Die ganzen Hardliner werden ja auch über das gesamte Wochenende oder gar die ganze Woche verteilt. Und treue Hörerinnen und Hörer wissen, mein Festivalwochenende geht von Dienstag bis Donnerstag und die Hardliner heißen Merz, Scholz und Habeck. Und danach schalte ich ab, außer man zwingt mich hier noch ein bisschen länger zuzuhören. Und die ersten beiden des Trios, nämlich Merz und Scholz, sind vorgestern schon aufeinander getroffen. Gestern war dann der ehemalige Shootingstar und ehemalige Publikumsliebling, Wirtschaftsminister Robert Habeck, dran. Eines steht fest, die ganzen Probleme, die die jetzige Bundesregierung in der Energiefrage hat, sind ja nicht erst durch den russischen Überfall auf die Ukraine entstanden. Und wer war da nochmal genau vorher jahrelang an der Regierung beteiligt? Ich hab's schon fast wieder vergessen.
Lieber Herr Merz, 16 Jahre lang hat die Union dieses Land regiert und viele Bundesländer, 16 Jahre energiepolitisches Versagen. Und wir räumen in wenigen Monaten auf, was Sie in 16 Jahren verbockt, verhindert und zerstört haben.
Und man muss sagen, wenn Habeck jetzt auf das Versagen der letzten Bundesregierungen aufmerksam macht, dann klingt das doch ein kleines bisschen glaubwürdiger, als wenn Kanzler Schumpfi Scholz das machen würde. Der war ja schließlich auch an mehreren Koalitionen der vergangenen Jahrzehnte beteiligt. Trotzdem, so ganz glücklich ist das halbe Abschalten bzw. die Standby-Funktion für die AKWs natürlich nicht. Aber während hier die Ampel und die Union in der Energiefrage noch mehr oder weniger über die gleichen Fakten diskutieren, kommt einfach mal, natürlich, Sarah, die unvermeidbare Wagenknecht um die Ecke. Ja, es gibt sie noch und präsentiert eine Lösung, die so oder so ähnlich auch aus der AfD-Fraktion hätte kommen können.
Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn?
Wie bescheuert ist das denn? Das ist die Frage, die ich mir seit Jahren bei jeder Sarah Wagenknecht-Rede stelle, verdammt nochmal.
Denn eigentlich geht's mir nicht um die Armen, sondern darum, dem Wladimir zu zeigen, dass ich ihn immer noch ganz doll lieb habe. Ja, weil ich's mag, wenn ich zu Tätern sagen kann, dass sie eigentlich Opfer sind.
Sarah glaubt also weiterhin, dass man mit Putin einfach über Gaslieferungen und ein Ende des Kriegs verhandeln müsste und dann wäre schon alles wieder so, wie es sein sollte. Gleichzeitig nennt sie übrigens die deutsche Bundesregierung, Achtung Zitat, die dümmste in Europa. Da musste ich jetzt kurz lachen und dachte, Moment, gut, Boris Johnson, Achtung, Queenland, ich weiß, Gott hab sie selig. Boris Johnson ist tatsächlich nicht mehr da, Berlusconi in Italien ist noch nicht wieder da. Ich bin mir aber sicher, dass sich da noch dümmere Regierungen finden lassen, wenn man ein kleines bisschen genauer hinguckt. Zum Beispiel Orban in Ungarn oder so, jetzt mal nur als Beispiel. Nur als Beispiel, ich will da nicht beeinflussen, aber ich glaube schon, der könnte noch dümmer sein.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Und damit kommen wir zu meinem Lieblingswort dieses Podcasts heute Morgen, die Synodalversammlung. Während die katholische Kirche in Deutschland bei ihrer gerade laufenden Synodalversammlung über eine, Zitat, Neubewertung der Homosexualität diskutiert, scheint der US-Senat in Washington schon weiter zu sein. Die Senatorinnen und Senatoren, Demokraten und auch ein paar wenige verbliebene Republikaner, die nicht der Sekte Donald Trump verfallen sind, die alle sind drauf und dran, die gleichgeschlechtliche Ehe in einem Bundesgesetz zu regeln und zu verankern. Damit möchte man vorbeugen, dass der Supreme Court die Ehe für alle wieder kassiert. So wie es ja gerade auch mit dem Verfassungsrecht auf Abtreibung passiert ist. In Brüssel treffen sich derweil die EU-Energieminister, um über Notfallmaßnahmen wegen der stark steigenden Energiepreise zu beraten. Ein paar Vorschläge hat die EU-Kommission dafür schon gemacht, unter anderem zum Energiesparen. Außerdem schlägt die Kommission einen Preisdeckel für Gaslieferungen aus Russland vor. Sollte der kommen, hatte Russlands Präsident Wladimir Putin schon angekündigt, die Lieferungen stoppen zu wollen. Es sei denn, Sarah Wagenknecht reist persönlich in den Kreml und wird ihn in 5 Minuten vom Gegenteil überzeugen. Was würde Sarah Wagenknecht wohl dazu sagen?
Ja, wie bescheuert ist das denn?
Genau, in etwa das. Und damit hierzu.
Die Zahl des Morgens.
Die Zahl des Morgens ist dieses Mal die 44. 44% mehr Zugreisende als im Vorjahr konnten in den drei Sommermonaten von Juni bis August in Deutschland verzeichnet werden, sagt das Statistische Bundesamt. Damit ist man praktisch wieder auf dem Vorjahresniveau von 2019 angekommen. Könnte es sein, dass dafür unter anderem diese eine Maßnahme verantwortlich ist, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, weil sie eh schon wieder passé ist und jetzt durch irgendwas anderes ersetzt wird, was nicht mehr so günstig ist? Irgendwas mit 9 Euro, ich weiß nicht mehr, ich hab's vergessen. Aber es ist auch so eine schnelllebige Zeit, ich kann mir sowas nicht merken.
Wach und wichtig, das Interview.
Stoppen Sie diesen Irrsinn. Das sage jetzt nicht ich zu euch, nein, also was auch. Also wenn, dann könnt ihr zu mir sagen, stopp diesen Podcast-Irrsinn, aber mache ich auch nicht. Also bitte weiter zuhören. Ich zitiere, stoppen Sie diesen Irrsinn. Ein Satz, den vorgestern in der Generaldebatte des Bundestags CDU-Chef Friedrich, ich war, bin und bleibe der größte Merz, die Bundesregierung hat hören lassen. Auslöser des Ganzen, die Bundesregierung sieht von einer Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke ab. Aber da hat unser Freund Friedrich Merz nicht mit Olaf Scholz gerechnet. Der hat nämlich alle Emotionsreserven der vergangenen Monate aufgespart und konterte ungewohnt aufgeweckt. Wer Spaltung herbeiredet, der gefährdet den Zusammenhalt in diesem Land und das ist jetzt das Falsche. Spaltung und Zusammenhalt, die perfekte Überleitung zum heutigen Thema. Heute beginnt der 35. Parteitag der CDU in Hannover und wir sprechen darüber in Wach und Wichtig mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Sie forscht an der Freien Universität Berlin und ist jetzt bei mir zu Gast. Schönen guten Morgen, Frau Reuschenbach.
Guten Morgen, hallo.
Zwei Tage wird die CDU jetzt in Hannover zusammenkommen. Laut der einsehbaren Anträge geht's auch oder vielmehr vor allem um eine Modernisierung der Partei. Ich stelle mir gerade Friedrich Merz als großen Modernisierer vor. Was hat die Union mit diesem Vorsitzenden vor und wie stellt der sich Modernisierung vor?
Ja, das passt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so zusammen. Aber was Friedrich Merz ja tatsächlich gelungen ist in den letzten Monaten, ist die Partei wieder ein bisschen, ich sag's mal, zu beruhigen, nachdem man doch bei der Bundestagswahl 2021 in sehr schwerem Fahrwasser unterwegs war. Also schlechter Kandidat, schwieriger Wahlkampf. Es war unklar, wofür steht die Partei. Und er hat jetzt zumindest es geschafft, wieder innerparteiliche Debatten anzustoßen. Trifft aber auf eine Partei, Sie haben es angedeutet in der Anmoderation, die durchaus programmatisch Fragen zu klären hat, nämlich vor allen Dingen die Frage, wie modern will sie wirklich sein? Also bewegt sie sich eher sozusagen nochmal auf die Mitte oder links der Mitte des Parteienspektrums zu, wenn man etwa auch an schwarz-grüne Bündnisse denkt, wie sie jetzt jüngst in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen entstanden sind? Dann muss die Partei sich sicherlich gerade gesellschaftspolitisch und auch sozialpolitisch bewegen. Oder, und das ist ja doch ein bisschen auch das Profil des Friedrich Merz, geht es auch darum, die konservativen Werte und auch die wirtschaftsliberalen Traditionen der Partei weiterhin stark zu halten und damit zum Beispiel auch perspektivisch langfristig wieder auf Zweierbündnisse womöglich eben mit der FDP hinzuarbeiten.
Es geht natürlich auch um das große Wort unserer Zeit, um Vielfalt, genauer gesagt um eine Frauenquote in der CDU. Was sehen Sie bei so einem Antrag für Erfolgsaussichten in einer Partei mit einem gefühlten Männeranteil von 95% und einem faktischen von 70?
Ja, das ist ein schwieriges Thema für die Partei. Vor allen Dingen beschäftigt es sie hier schon sehr lange. Und aus Sicht sozusagen der Parteientwicklung ist es meines Erachtens wirklich wichtig, dass das Thema jetzt auf diesem Präsenzparteitag auch behandelt wird, nachdem man es jahrelang aufgrund der digitalen Parteitage verschoben hat. Die Partei konnte in der Vergangenheit in der Kanzlerschaft von Angela Merkel bei den Frauen tatsächlich, also Frauen als Wählerinnen, tatsächlich punkten und läuft jetzt natürlich Gefahr, nicht nur in den eigenen Reihen, also bei den Funktionsträgerinnen und auch bei den Mitgliedern dieser niedrigen Frauenquote im Grunde negativ aufzufallen, sondern sie läuft auch Gefahr, wenn man kein attraktives Personal präsentieren kann, bei den Wählerinnen nicht punkten zu können. Und insofern geht es jetzt also darum, da eine Lösung zu finden. Und die wird, das würde ich doch vermuten, auch kommen, weil man sich jetzt im Vorfeld in sehr vielen internen Abstimmungsprozessen auf einen Kompromiss geeinigt hat, der bedeuten wird, dass man sukzessive bis 2025 eine Quote erreichen will, die heißt, dass 50% der Kandidaturen, wenn es Bewerberinnen um Ämter gibt, eben mit Frauen besetzt werden müssen, also auch Listenplätze beispielsweise. Das will man auf allen Ebenen der Partei, also vom kleinsten Ortsverband an hinweg durchsetzen. Aber es ist eben jetzt noch ein langer Weg und am Ende ist eben nicht nur die Frage, gelingt es tatsächlich, sondern was macht Parteiarbeit für Frauen attraktiv? Also damit man überhaupt erst für einen solchen Listenplatz beispielsweise kandidiert. kandidiert. Und da gehört natürlich mehr dazu, also offene Strukturen, Familienfreundlichkeit, auch mehr Frauen- oder gesellschaftspolitische Themen und auch Raum, sich zu engagieren. Das heißt, es ist so ein Gesamtpaket, um das es geht. Und da ist schon auch spannend zu sehen, welche Debatten wir da jetzt am Wochenende erleben werden und auch wie zum Beispiel die Wahl der jetzt anvisierten stellvertretenden Generalsekretärin abläuft. Ein Amt, das die Partei bislang gar nicht hatte, das jetzt neu geschaffen werden soll mit diesem Parteitag und dass man natürlich schon beobachten wird, inwiefern die Kandidatin Christina Stump dann auf dem Parteitag auch von ihren Delegierten getragen wird.
2019 hatte die CDU 4-mal so viele Mitglieder wie die Grünen. Das klingt jetzt richtig fett, aber 1990 hatte sie 19-mal mehr Mitglieder. Das bedeutet, es gibt innerhalb der CDU offensichtlich einen Exodus an Mitgliedern, wie den sonst nur die katholische Kirche kennt. Wie kann die CDU diesen Trend umkehren?
Ja, das ist eine Entwicklung, die, das muss man fairerweise konstatieren, nicht nur die CDU betrifft, sondern die wir zum Beispiel auch bei der SPD sehen können, also bei den sogenannten Volksparteien oder denen, die wir bislang als solche bezeichnet haben. In der CDU, auch in der Fraktionsgemeinschaft mit der CSU, sind die Mitglieder sehr alt. Wir haben einen extrem hohen Altersdurchschnitt, weit über 60 Jahre. Das heißt, da gibt es auch ein natürliches Wegsterben, aber es kommt eben auch zu wenig nach. Und das sieht man vor allen Dingen, wenn man sich die Daten anschaut, etwa im Nachgang der Bundestagswahl 2021, dass die Partei gerade bei jungen Wählerinnen und Wählern kaum Erfolge feiern konnte. Im Gegenteil, da weit auch hinter anderen Konkurrentinnen, wie zum Beispiel den Grünen, zurückliegt. Und wenn man da anschlussfähig sein will, dann geht es natürlich darum, Themen glaubwürdig auch für junge Menschen zu vertreten. Da sind in den letzten Jahren, gerade während der Pandemie, ja viele Baustellen offenkundig geworden, wenn wir an Bildungsgerechtigkeit denken, an Digitalisierung, an Investitionsbedarfe in dem Bereich, aber natürlich auch an das große Thema Klimaschutz, das die CDU, ich würde sagen, so sukzessive für sich entdeckt hat, aber bei dem eben immer noch junge Menschen anderen, allen voran den Grünen, das zeigen auch jüngste Umfragewerte der letzten Tage, einfach deutlich mehr Kompetenz zuschreiben und nicht recht glauben wollen, dass die CDU tatsächlich eine konsequente Klimaschutzpolitik umsetzen kann und will. Da geht es etwa auch ja um den Ausbau erneuerbarer Energien und dem, was in der CDU-geführten Regierungszeit dort gemacht oder eben auch nicht gemacht wurde. Man muss allerdings dazu sagen, zur Wahrheit gehört auch, dass wir eben in der Wählerstruktur in Deutschland einfach ein enormes Übergewicht der älteren Wählerinnen und Wähler haben, die auch sehr viel zuverlässiger zu den Wahlen gehen, als jüngere Menschen das tun. Das heißt also, man kann immer noch, wenn man viele ältere Menschen für sich gewinnt als Partei, auch Wahlen gewinnen, weil einfach die Gruppe insgesamt größer ist. Aber wenn man eine zukunftsfähige Partei sein will, die auch diesen Anspruch, und das sehen wir im Leitantrag für diesen Parteitag, den Anspruch, Volkspartei zu sein, weiter aufrechterhalten will, dann geht es natürlich auch darum, junge Menschen zu adressieren, Familien zu adressieren, Geringverdiener, alleinlebende Menschen zu adressieren. Und da hat die CDU tatsächlich Leerstellen. Und die würde ich meines Erachtens vor allen Dingen eben in zwei großen Politikfeldern sehen. Das sind gesellschaftspolitische Fragen einerseits und es sind auch sozialpolitische Fragen, die wir natürlich gerade jetzt in dieser Krisenzeit, Inflation, steigende Preise, wenn es um Verteilungsgerechtigkeiten geht, ganz besonders diskutieren. Und dieser Sozialflügel in der CDU und die Frage, welche Rolle der künftig haben wird und welche Gesichter auch im Grunde die Partei in der Zukunft prägen dürfen, das ist sicherlich auch eine Frage, die nicht nur jetzt auf diesem Parteitag besprochen werden wird, aber die die Partei auf jeden Fall in den nächsten Jahren begleitet.
Stellen wir uns mal vor, wir sind am Wochenende beim CDU-Parteitag und wir dürfen Mäuschen spielen und wir sitzen unterm Buffet und versuchen so ein bisschen die Stimmung einzufangen, die da herrscht. Was denken Sie, was werden wir da hören? Alte, nörgelnde weiße Männer und jubelnde junge Frauen oder nörgelnde junge Frauen und jubelnde alte weiße Männer?
Ja, also die politikwissenschaftliche Glaskugel funktioniert da natürlich auch immer nur eingeschränkt. Aber grundsätzlich, ich würde sagen, es wird sicherlich erstmal eine gewisse Grundeuphorie geben, weil man wieder in Präsenz zusammenkommen kann. Das ist ja was, was wir bei allen Parteien gesehen haben. Das macht doch viel aus. Ich würde nicht unbedingt mit jubelnden jungen Frauen rechnen. Das ist ein Zustand, glaube ich, oder ein Weg, auf dem die Partei vielleicht ein paar Schritte unternehmen wird. Aber wir haben gesehen, etwa auch beim letzten digitalen Parteitag, wo ausgerechnet die Vorsitzende der Frauenunion nicht mehr zurückgewählt wurde, in die Gremien der Partei ein schlechtes Ergebnis bekam, dass da viel Luft nach oben ist und dass auch andere Gesichter, wenn man etwa an jemanden denkt wie Wiebke Winter oder andere junge Frauen, die sich in der Partei in den letzten Jahren engagiert haben, einfach wenig protegiert werden, wenig sichtbar sind in der Parteistruktur. Insofern, ich würde nicht mit dem ganz großen Wurf rechnen, aber es ist schon spannend zu sehen, wo man sich programmatisch ein Stück weit vorwagt. Und das ist meines Erachtens das Interessante an diesem Parteitag. Wir kennen die CDU ja nicht unbedingt als Programmpartei, wie wir das von eher linken Parteien kennen, wo wirklich bis zur letzten Formulierung gerungen und diskutiert wird, sondern wir kennen sie sehr pragmatisch, sehr machtorientiert. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, dass man sich anhand dieser vorliegenden Anträge wirklich mal intensiver an programmatische Debatten wagen muss.
Die Schwesterpartei der CDU, die bayerische CSU, ist im Moment auffällig still. Zumindest hört man aus München ziemlich wenig. Und das ist recht ungewöhnlich für so einen, sagen wir mal, doch eher lautstarken Markus Söder, der ja gerne mal zwischendurch sich einmischt und auch gerne mal was sagt, was keiner hören will. Aber Hauptsache, es ist trotzdem gesagt. Was hat es mit diesem Schweigen auf sich? Und wie ist das Verhältnis im Moment zwischen den Unionsparteien?
Ja, ich würde sagen, es wird wieder lauter aus München. Zumindest die letzten Wochen haben doch gezeigt, dass Markus Söder wieder verstärkt die Öffentlichkeit sucht. Was, glaube ich, beide gelernt haben, CDU und CSU, und was auch ganz klar die Wahlforschung zeigt, ist, dass innerparteilicher Streit, der auf öffentlicher Bühne ausgetragen wird, von Wählerinnen und Wählern nicht geschätzt wird. Und das ist das Bild, das man vor der Bundestagswahl abgegeben hat, wenn wir an die großen Diskussionen um die sogenannte K-Frage denken zwischen Markus Söder und Armin Laschet. Dann gab es unglaublich viel Zwist zwischen den Schwesterparteien und damit hat man nicht überzeugen können. Man hat dann das Gefühl, also Wählerinnen und Wähler haben das Gefühl, die Parteien beschäftigen sich zu sehr mit sich selbst und geben keine Antworten auf die großen und drängenden Fragen der Zeit. Und das, glaube ich, ist bei beiden, bei Friedrich Merz und auch bei Markus Söder angekommen. Und man hatte jetzt natürlich in dieser Oppositionsrolle nach dem verheerenden Ergebnis bei der Bundestagswahl, wohlgemerkt ja auch für die CSU kein gutes Ergebnis, erstmal ein bisschen Zeit, sich miteinander auszuloten. Mein Eindruck ist aber auch, dass beide, Friedrich Merz und Markus Söder, momentan nicht unbedingt die Nähe zueinander suchen, sondern dass wir so eine, ja, vielleicht nennt man es erstmal so eine friedliche Koexistenz der beiden Schwesterparteien erleben. Das ist immer noch besser als der Streit aus dem letzten Jahr. Aber wir schauen schon natürlich mit Interesse darauf, dass Markus Söder nächstes Jahr 2023 in Bayern Landtagswahlen vor der Haustür hat und es da natürlich auch um die Frage gehen wird, gelingt es der CSU, diese Vormachtstellung, die sie in Bayern hat, zu verteidigen, womöglich wieder auszubauen. Das würde auch das Gewicht für Markus Söder natürlich in den Unionsdebatten nochmal verstärken. Sollte die Landtagswahl da Schwächen zeigen, dann ist natürlich auch Markus Söder geschwächt. Und insgesamt, glaube ich, muss man ihn immer auf der Rechnung haben. Man wird ja auch gerne jetzt schon gefragt, was ist denn mit dem Kanzlerkandidaten der Union dann bei der nächsten Bundestagswahl oder so. Aber ich glaube, es gibt so eine gewisse Zurückhaltung, die sich auch in einer Geschlossenheit zeigt, die vor allen Dingen heißt, die neue Ampelregierung im Bund ein Stück weit vor sich herzutreiben. Und das eint jetzt natürlich CDU und CSU, dass man im Grunde ein gemeinsames neues Gegenbild hat, an dem man sich abarbeiten kann, was vorher, als man selbst in der Regierung beteiligt war, ja nicht ganz einfach war.
Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, heute Morgen bei Wach und Wichtig über den heute in Hannover beginnenden CDU-Parteitag. Vielen Dank fürs Gespräch und einen angenehmen Tag.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit John Augustus Shedd, Schriftsteller. Im Hafen ist ein Schiff sicher. Allerdings wurden Schiffe nicht dafür gebaut. Ende der Denkpause.
So, liebe Leute, das war's für diese Woche bei Wach und Wichtig. Was für ein Ritt, oder? Das Wochenende haben wir uns wirklich verdient. Und ihr kriegt eine große Aufgabe von mir, die ich mir natürlich auch selbst stelle, nämlich so traurig zu gucken, wie nur Robert Habeck gucken kann, wenn er ein einsames Robbenbaby sieht und dabei ganz fest an Queen Elizabeth II. Zu denken. Und für alle, die jetzt sagen, gack, ich gab König von dir, gack, nein, das ist nur my fucking job. In diesem Sinne, bis Montag. Schönes Wochenende.
Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.